wichtigsten zwei Autoren, die ich hier auf der Folie angeführt habe, sind der schon erwähnte Sir Alan Rich und die ebenfalls schon erwähnte Mary Douglas. Darüber hinaus habe ich mir erlaubt, an der Tafel noch Rodney Needham anzuführen, der ebenfalls dieser Richtung des britischen Strukturalismus zuzuordnen ist. Auch hier müssen Sie ein bisschen damit leben, dass wir dass wir die französische Tradition noch nicht bearbeitet haben, aber einiges davon hier schon einflechten müssen, weil diese Richtung der britischen Tradition, die geht relativ stark mit dem zeitgenössischen Strukturalismus von Claude Lévi-Strauss auseinandersetzt. Was sich der so schreibt wie die Jeans, aber nicht ausspricht wie die Jeans, habe ich mir das letzte Mal schon nahegelegt. Rodney Needham spielt in dieser Triade die unglücklichste Rolle und deswegen werden wir ihn nur ganz kurz hier streifen. Er saß die meiste Zeit seines Schaffens in Oxford und hat sich sozusagen als der treueste und konsequenteste britische Gefolgsmann von Claude Lévi-Strauss sehr lange definiert, der versucht hat, nach seinem Verständnis eins zu eins zu übernehmen und auszuführen, was Lévi-Strauss zunächst auf Französisch an neuen Dingen darlegte und entwickelte. Das führte dann zu einem peinlichen Eklat, als Needham innerhalb der britischen Anthropologie in eine Diskussion über verschiedene Rituale und Allianzen verstrickt war und da seinen britischen Kollegen immer militanter zu erklären versuchte, was Claude Lévi-Strauss wirklich dachte und meinte und sagte, und dass seine britischen Kollegen das alles nicht verstanden hätten, ist dann in der nächsten Nummer des Journal of the Royal Anthropological Institute ein Leserbrief von Claude Lévi-Strauss erschien, wo er sagte, Needham hat völlig Unrecht, das habe ich alles nicht behauptet, dass er hier in meinem Namen vertritt. Ziemlicher Karriereknick im Laufbahn von Rodney Needham war die Folge. Seine Schüler haben es in den nächsten paar Jahren erhöhten, vielleicht den Rest oder so Antwort darauf zu geben, wer ihr Lehrer sei. Das hat sich dann wieder gebessert und Rodney Needham über die Batterie zu übergeben. Kann auch gerne schreien, aber wäre für mich leichter und Sie auch, wenn ich vielleicht einen der Kollegen in den letzten Reihen bitten könnte, vom Portier eine Batterie zu holen. Danke. Von daher gibt es also bei Rodney Needham einen wirklichen Rückschlag in seinem Schaffen, das bis in die 60er Jahre sozusagen ein ungebrochenes Treueverhältnis zum französischen Strukturalismus darstellt und danach eine ein wenig eigenbrötlerische Entwicklung dieser Art, in das Rodney Needham versucht, einzelne symbolische Elemente strukturell zu erschließen. Ein klassisches Werk, das er herausgegeben hat und das Ihnen das besser veranschaulicht, als wenn ich Ihnen das weiter theoretisch erkläre, ist sein Werk Left and Right, in dem er versucht, die Universalität der Unterscheidung zwischen links und rechts in den meisten, nahezu allen Kulturen der Welt zu verbinden mit konkreten Fallbeispielen, in denen dieses Gegensatzpaar dann auf sehr unterschiedliche Weisen interpretiert und assoziiert wird, in denen nicht immer und überall etwa unrein und rein damit assoziiert wird, sondern manchmal auch ehrlich und unehrlich und so weiter und so fort. Von daher erkennt man, da ist ein recht simpler Strukturalist am Werk. Da ist nicht alles falsch, was er sagt, aber es ist doch sehr simplifizierend. Belasten wir es dabei. Left and Right ist durchaus von seinen Fallbeispielen her aber ein lesenswertes Büchlein. Von der Theorie her kann ich nur Levi-Strauss recht geben. Das stimmt nicht so ganz, was Niethem hier verfolgt. Anders sieht es bei Mary Douglas und bei Edmund Leach aus, die versucht haben, Anregungen des französischen Strukturalismus für die britische Tradition wirklich auf eine innovative Weise nutzbar zu machen. Besonders empfehlen möchte ich Ihnen Kultur und Kommunikation zur Logik symbolischer Zusammenhänge. Das gibt es leider nicht mehr im Buchhandel, aber noch in Bibliotheken auf Deutsch und ist auch von der Übersetzung her exzellent. Als Ethnographie besonders wichtig ist Edmund Leachs Political Systems of Highland Burma von 1954, mit dem er in eine ganz bestimmte Richtung Neues und Wichtiges erarbeitet hat, das wir gleich in aller Kürze behandeln werden. Danke auch denjenigen, die zugeschaut haben, die Damen herbeizurufen. Bei Kultur und Kommunikation zu logisch-symbolischen Zusammenhängen hat Edmund Leach ein strukturelles Instrumentarium herausgearbeitet, das in gewisser Weise dort weiter arbeitet, wo etwa Viktor Körner aufsagt. Er zeigt, dass Rituale und symbolische Ordnungen zusammenhängen. Rituale sind oft die Praxis, das, was im Ritual praktisch getan wird. Und das hängt in einer bestimmten Weise mit dem zusammen, was gedacht wird über die Welt. Weltbild und rituelle Praxis, wenn man so will, hängen also zusammen, so eine Grundaussage von Sir Edmund Leach. Und innerhalb der rituellen Praxis ist es immer so, dass man auch große zeitliche Abstände miteinander in Bezug bringen muss. Konkretes Beispiel: dass die Witwe in den Westeuropas schwarz zu tragen hat, erklärt sich nicht aus sich selbst, sondern aus dem Gegensatz dazu, dass die Braut weiß zu tragen hat. Der Eintritt in die Ehe und der Austritt in die Ehe sind also auf diese Weise wechselseitig bedingt, erklären einander und nur in diesem symbolischen Zusammenhängen lässt sich das eine und das andere miteinander in Bezug bringen. Warum in großen Teilen Nordwesteuropas, im Unterschied etwa zu großen Teilen Ostasiens, Raubtiere und Nager als nicht essbar gelten, erklärt sich nicht aus sich selbst. Um ein weiteres Beispiel heranzuziehen. Das erklärt sich auch nicht dadurch, schon gar nicht dadurch, dass wir vernünftig sind und Ostasiaten nicht. Weil es nämlich unter bestimmten Umständen ziemlich unvernünftig sein kann, keine Ratten und keine Katzen zu essen. Sondern es erklärt sich dadurch, dass im Prinzip, folgt von Leach, das Menschenbild in Westeuropa und in Nordwesteuropa Tiere als unessbar erklärt, die dem Menschen ähnlich sind. Entweder als eigenes, Haustiere, die man nicht nutzt, sondern als Verlängerung des menschlichen Daseins konzipiert, wie eben Katzen oder Kanarienvögel, die man da selten schlachtet. Bei uns. Oder eben als wilde Räuber, die dem Menschen so fremd sind, dass sie schon wieder ähnlich sind, wie Adler und Ratten und Füchse. Und die sozusagen als Gegenstück des Menschen in der wilden Natur gedacht werden und die daher aus einem impliziten Verbot des Kannibalismus nicht gegessen werden dürfen, obwohl sie essbar sind. Das heißt, alles dazwischen, was weder Haustier noch wilde Räuber darstellt, ist essbar. Und gilt in der spezifischen westlichen Esskultur als erlaubt. So Nietzsche. Ja? Darüber kann man lange diskutieren und ich hoffe, dass Sie das untereinander tun. Wir diskutieren das jetzt hier nicht, obwohl es viel lustigen Anlass dazu gibt, Sie ganz genau zu fragen, wieso Sie endlich Ihre Kanalbürger nicht schlachten. Aber das untersagen wir einander und wenden uns einem anderen Aspekt von Nietzsches Werk zu, den ich noch wichtiger finde, als den soeben angesprochen. Das soeben angesprochen ist schon wichtig, weil er uns hilft, das, was uns als selbstverständlich und natürlich erscheint, als kulturell geprägt zu erkennen und zu hinterfragen. Aber es gibt noch einen tiefergehenden Aspekt im Nietzschen Werk, vor allem in Kultur und Kommunikation, der dann auch sehr stark in das Werk von seiner langjährigen intellektuellen Kollegin Mary Douglas hinüberführt, den ich Ihnen hier nicht vorenthalten will. Das ist das Thema der Körpergrenzen. Wir haben auch hier schon das Thema der Grenze der Viktor Törner thematisiert gehabt. Nietzsche geht diesem Thema der Grenze der Viktor Törner auf eine neuartige Weise nach, indem er sagt, dort wo Grenzen sich auftun im menschlichen Denken, auch in der menschlichen Klassifikation, dort wird es unsicher, wo hört das eine auf, wo beginnt das andere. Das gilt schon für viele wichtige Grenzen im Denken selber. Etwa zwischen Gut und Böse. Aber auch für Grenzen in der Konzipierung des Alltags. Etwa zwischen Winter und Frühling. Genau dort werden Rituale eingeführt, um aus Unsicherheit Sicherheit zu machen. Und das gilt ganz besonders dort, wo es um die Grenzen des Menschen im leiblichen Sinne geht, um die Körpergrenzen. Daher, so Nietzsche meiner Ansicht nach völlig Überzeugung, das heute eigentlich in dieser Hinsicht nicht widerlegt, sondern positiv aufgegriffen, auch im Übrigen von der Verhaltensforschung und der Humanbiologie, daher Nietzsche, gibt es kaum eine Kultur, die nicht in irgendeiner Weise die Grenzen der Körperlichkeit mit Ritualen belegt. Gut, was heißt das? Das heißt, dass die Grenzen der Körperlichkeit, wie auch immer, ob positiv oder negativ, ob, wenn Sie so wollen, freudig, hervorhebend oder verschämt, verbietend, das ist egal. Aber das, was jede Kultur der Menschheit, die Grenzen des Körpers mit Tabus und Ritualen belegt, das ist universell. In manchen Kulturen, die von der Nordwestküste Nordamerikas bis nach China reichen, gilt es als hoch anständig und begrüßenswert, wenn der Gast nach dem Essen höflich furzt und rülpst. In anderen Kulturen, dazu zählen wir unsere eigene, zumindest in größeren Verbreitungskreis. Ich weiß, dass es da auch Gegenkulturen gibt. Ich zähle mich selbst nicht dazu. Gibt es als verpönt, wenn Gäste oder andere Menschen überhaupt hörbar rülpsen und furzen. Es gibt also nicht einmal einen richtigen Zeitpunkt, außer dort, wo man sich ans eben stille Örtchen zurückzieht. Neben dem Rülpsen und dem Furzen geht es natürlich auch um die Körperausscheidungen, die tabuisiert sind in der einen oder anderen Weise, aber die unter bestimmten Umständen und in bestimmten Gesellschaften natürlich auch unter ökologischem Zwang oder Berlin auch als lebensspendende Reserve von Feuchtigkeit in Zeiten extremer Dürre positiv bewertet werden können, das ist bekannt. Dass hier auch ein wichtiger Aspekt der Gender-Thematik hereinreicht, scheint mir doch wichtig, weil Nietzsche von der genderbezogenen Forschung dafür noch aus meiner Sicht zu wenig gewürdigt worden ist, dass genau in diese Thematik der Körpergrenzen auch die geschlechterspezifischen Flüssigkeiten, etwa Samen oder Menstruationsblut, mit hinein klassifiziert werden müssen, bevor man sich ihrer Besonderheit zuwendet. Und dann wird erst verständlich, dass es keine Gesellschaft etwa auf der Welt gibt, die Menstruationsblut ignoriert. Es gibt manche Gesellschaften, die Freudengrenze aufführen, wenn Frauen, die verheiratet sind, aber eben in Geschlechtsreife rund um die Heirat eintreten, die erste große Menstruation haben. Es gibt andere Gesellschaften, in denen es absolut verpönt ist, und so gehörte lange dazu, das Thema überhaupt in den Mund zu nehmen. Und ähnliches lässt sich geschlechterspezifisches auch über den männlichen Samen sagen. Tatsache ist aber, dass diese geschlechterspezifischeren Grenzzonen der Körperlichkeit, ebenso wie alle anderen Grenzzonen der Körperlichkeit, von denen ich eben beispielhaft das Rülpsen, das Furzen erwähnte, in allen Gesellschaften in irgendeiner Weise tabuisiert und ritualisiert sind. Dass man nicht etwas als selbstverständlich erklären soll, was so selbstverständlich nicht ist. Erst wenn man das sieht, aber dass es da Tabus und Rituale gibt, dann kann man darüber nachdenken, warum die Tabus und Rituale so und nicht anders aussehen. Und das, ich komme zum Schluss dieses Abschnittes unserer heutigen Vorlesung, führt uns dann tatsächlich hinein in das Werk von Mary Douglas, große, im Übrigen irischstämmige und katholische Grand Dame der Sozialanthropologie, weil sie sehr fachgebärdig lange Jahre als Nachfolgerin von Raymond Burke in Oxford tätig. Mit einem ihrer bekanntesten Werke, Ritual, Tabu und Körpersymbolik auf Deutsch, in der sie eben dieser Frage des körperlichen Seins in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Zusammenhängen noch eine Spur weiter nachging, als ich es soeben für Edmund Nietzsche angedeutet habe, nämlich um jenes Element, für das sie dann auch berühmt wurde, dass es eben Gesellschaften gäbe, die dazu tendieren, den eigenen Körper der Angehörigen dieser Gesellschaften zu einer expressiven Form des Sich-Auslebens zu ermuntern und in diese Richtung hin zu fördern. Es andere Gesellschaften gäbe, die den Körper des Ich in einen sehr starken Zustand des Dauerdrucks und des Dauerstresses hinhalten. Und dass Rituale auch dazu da sind, um diesen Dauerdruck und Dauerstress aufzuhalten. Das ist eigentlich nicht nur ein Ventil, sondern auch ein Mittel zur Disziplinierung. Wenn ich in einer fix vorgegebenen Choreografie, so einer ihrer Schüler, eben Moritz Bloch, dann noch genauer, mittanzen muss und das mir gar nicht erlaubt wird, vom ordentlichen Ablauf des Rituals her eine andere Bewegung zu machen, als die, die von mir erwartet wird. Wenn ich nichts anderes sagen darf, als die heiligen Texte ordentlich wiederzugeben, ohne auch nur ein dickes Luftzeichen irgendwo hineinzugeben. Wenn ich nur zu diesem oder jenem Zeitpunkt während des Rituals überhaupt in Erscheinung treten darf und sonst in Reihe und Tief mitbewegen muss, dann wird mein Körper, dann wird mein Denken, dann wird mein rituelles Verhalten diszipliniert vom Gang des Rituals her, dann muss ich mich einfügen und unterordnen, dann ist hier sehr wenig von Expressivität, sondern sehr viel von Druck und auch mich einsozialisieren in die gegebene Ordnung zu spüren. Diese Seite also von Ritualen, Rituale als Disziplinierungsmittel, nicht nur in den Schriftreligionen, sondern auch in anderen Religionen, hat Mary Douglas auf diesem Weg recht deutlich gemacht, auch aus ihrer, von daher nicht ganz zufällig von mir erwähnten, katholisch-irischen Erfahrung heraus, und hat zugleich darauf aufmerksam gemacht, dass Gesellschaften, die Menschen zueinander besonders in Stress bringen und unter Stress halten, dann auch besonders anfällig sind für den persönlichen Einsatz von rituellen Praktiken, etwa in Form der Magie und der Hexerei. Das sind dann Themen und Punkte, die mein Kollege Manfred Bremser, der keineswegs mit Mary Douglas übereinstimmt, in seinen Spezialvorlesungen näher ausführt, die aber hier im Zusammenhang mit unserer Diskussion der Grenzzustände und der Körperlichkeit als wichtige Beiträge Mary Douglas bis heute auch lesenswert sind, durchaus zur Diskussion gestellt gehört. Eine Pause beim Zuhören und für mich beim Reden Fragen dazu.
Gesellschaften, die ihre Menschen unter Stress halten, entwickeln dann individuelle Formen der Magie.
Ja, also Ihre These ist genau die, darüber kann man wirklich streiten. Es gibt relativ viele Belege, die das unterstreichen, es gibt einige Gegenbeispiele. Andere These ist nämlich die, dass Gesellschaften, die ihre Mitglieder unter großen Dauerstress halten, besonders anfällig dafür sind, dass hexerische, zauberische und magische Praktiken dort auftreten. Und die Menschen daher untereinander einen Teil dieser Spannungen so austragen.
Was heißt Dauerstress?
Naja, wie Mary Douglas definiert das wirklich, daher ist ihre Frage ist gerechnet nicht allzu genau. Wenn ich Ihnen jetzt auf Viktor Törnersche Art antworte, dann müssen Sie mitdenken, dass das die Mary Douglas so nicht sieht und so nicht geantwortet hätte. Werner würde sagen, das sind Gesellschaften, die von sehr tiefgehenden Gegensätzen zerrissen sind, sozialer, ökonomischer, religiöser Art, und wo diese Gesellschaften mühsam trotzdem versuchen, sich in einer Art von Gleichgewicht zu halten. Dadurch werden viele dieser Gegensätze eben unter den Leuten ständig zum Tragen kommen und aufbrechen. Ja, zwischen Personen, die religiöse Unterschiede haben, solche, die, wo es starke Generationskonflikte gibt, solche, wo viele landlose Menschen und wenige Großparteienbürger aufeinandertreffen, da wird es einfach oft krachen. Das ist eine ihrer Thesen, dass die Industriegesellschaft es noch nicht geschafft hat, sich von einer Anfälligkeit zum Dauerstress zu befreien und dass sie chronisch dazu tendiert, sich immer wieder in einen neuen Dauerstress aufzuerwähnen und dass es daher auch in unseren Gesellschaften eine ständige Wurzel für neue okkulte Praktiken gibt, die von daher auch
Also meine Frage ist ganz sicher eben die Innenminister deutlich widersprechen würde und sagen würde, die beste Gesellschaft hat mindestens so massive okkulte Praktiken wie andere Gesellschaften. Und der Anspruch, dass sie rational und vernünftig ist, ist Ideologie. Der wird nicht in der Praxis verwirklicht. Sie ist genauso irrational, zerstört ihre Lebensgrundlagen, bringt ihre Menschen um, wo viel Benzin. Das wäre so ihre Argumentation für Vorträge und zeitlich. Zu hören haben und zu überlegen, dass diese Gesellschaft wahrscheinlich noch irrationaler ist als andere Gesellschaften, weil sie ständig etwas predigt, was sie in der Realität noch nicht müssen. Die Frage, die gestellt wurde, war, wie äußern sich diese Anfälligkeit der irrationalen Rituale in der westlichen Industriegesellschaft gegenüber im Unterschied zu anderen Gesellschaften, weil offensichtlich sind sie ja auch anderswo nicht sehr bei uns. Ja, also ich bin bei Mary Douglas nicht so bereit wie bei Edmund Leach, etwa bis an die Grenzen festzugehen, dass ich Advocatus Diaboli spiele in ihrem Fall. Da gibt es auch bei mir selber eine Grenze, ich denke, da hat sie wohl übertrieben in einzelnen Punkten. Und das kommt ungefähr dorthin, wo sie jetzt anstreifen, aber zu ihrer Seite könnte man noch anführen, dass es auf der einen Seite kaum eine politische Kraft, kaum eine NGO, kaum einen Jugendlichen gibt, der nach seiner Natur nicht in irgendeiner Weise ständig in neuen Ritualen und in neuen Konstellationen immer wieder neuen rituellen Zusammenhängen zugeordnet wird in unserer Gesellschaft, von der Maturafeier bis zum individuellen Geburtstag, den sonst kaum eine Gesellschaft außer den westlichen Gesellschaften kennt überhaupt. Und sie würde dann auf der Schiene recht argumentieren. Ich würde dann aufhören, sie zu verteidigen, weil ich schon glaube, dass es ein Element von Säkularisierung in unserer Gesellschaft gibt, zu den großen Anspruch hinaus auch den Alltag bringt. Sie würde das nicht so sehen. Sie würde länger darauf beharren, dass unsere Gesellschaft durch und durch ritualisiert ist. Und dass es eben in Amerika es völlig selbstverständlich zum guten Ton zählt, dass man vor einem Straßencafé seinen Suburban Wagen mit laufendem Motor stehen lässt und den Gästen im Straßencafé ins Gesicht hofelt, während es bei uns total untersagt ist, dass das etwas positiv erlaubtes ist in den USA mit Öl und Benzin zu prahlen und dass das so eine Art von protestantischen Botlatsch ist, der eben dort dazugehört, während wir uns bisher dazu anders gefühlt haben, Autofahrer so zu behandeln, wie man in den USA Raucher behandelt. Sie würde ziemlich lang auf diesem Thema der unterschiedlichen Ritualisierung von Lebenswelten herumtreiben und Ihnen zu wünschen. Ja. Naja, weil meine Einschätzung der westlichen Industriegesellschaft schon eine solche ist, dass sie Raumlast für demokratische Gegenentwürfe. Und diese demokratischen Gegenentwürfe müssen nicht immer können. Ich habe nicht den Rival, ich bin mich nicht heimlich berührt, in einem Rival der Linie zu sein. aber sie müssen meiner Meinung nach nicht immer in Ritualen stattfinden. Und da glaube ich, denken sie ein bisschen zu scheiße. Also selber in der Österreich verboten, schwarz auf des katholischen Erbes verhaftet. Aber das ist mir das so gemein, hier eigentlich nichts zur Sache tut. Sie ist schon eine große und wichtige Denkerin.
Ich habe einfach Frage, wie man Ritual definiert. Wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, eine Vorlesung in einem Hörsaal habe, zum Beispiel ein Ritual, in einem Hörsaal zu gehen, sich einzusetzen, oder? Das sind jetzt in allen Verhandlungen, die den ganzen Tag machen, Ritual.
Das ist richtig und Sie haben auch ganz recht, dass es auf diese, in diese Richtung weiter geht. Man fragt sich nur auf irgendeinem Zeitpunkt, wie ich ihn bleibt, ein Begriff, wenn er alles und jedes beschreibt. Da bin ich auch in anderen Fällen eher dafür, die Begriffe ein bisschen enger und dafür genauer zu halten, als sie ganz weit zu fassen und dann bald mal in die Gefahr zu kommen, inflationär zu werden. Aber darüber kann man lustvoll streiten und ich habe mir selber dazu ganz sicher nicht vorgenommen, das letzte Wort zu haben. Gut, einige überleitende Bemerkungen von hier hinüber. Von hier, von der britischen Sozialanthropologie hinüber zur französischen. Ja? Ja? Ich stelle mich auf der Leitung, aber vielleicht hängt das mit meiner literarischen Weltforschung zusammen. In Nahen Osten ist es so, dass man sich vor und nach dem Sex immer duschen soll, weil Sex etwas mit Verunreinigung zu tun hat. Und wenn meine Weltforschungskollegen irgendwie plötzlich aufgestanden sind und gesagt haben, sie gehen sich jetzt duschen, dann ist es in der Regel nicht duschen gegangen. Ich deswegen bin meines Vorstandes auf der Leitung, was bei der Frage nicht verbessern muss. Die Sache nicht verbessern.
Institut zu denjenigen zähle, die den amerikanischen Vorbildapproach am nächsten stehen, dann ist das
für mich sicher auch selbstverständlich als für andere am Institut, dass es diese Bezüge zu den Naturwissenschaften durchaus gibt und man sie nicht einfach von vornherein wegschieben soll. Ich muss die Vorlesungen in die Verhaltensforschung nehmen, doch hauptsächlich auf der Humanwissenschaft. Gut, erlauben Sie mir aber tatsächlich noch die letzten 10 Minuten zum Übergang. Rituell, unsichere Zeiten, neue Abschnitte, Fasching, Reffing, zu nutzen, hinüber in die französische Tradition. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass wir eine seltsame, onkelhafte Beziehung in der Ethnologie haben zwischen Großonkel, nein, zwischen Onkel Dürken und Neffen Moos und zwischen Opera. Und zwischen Onkel Moos und Neffen Neues Rock, das nur als Anekdote am Rand. Auch über Neues Rock, der in den nächsten 2 Jahren bald realisieren wird, von der London School of Economics, gibt es also in Großbritannien eine fortgesetzte wichtige Tradition, die sich mit den französischen Einflüssen im Fach befasst. Die frankophone, französischsprachige Tradition in unserem Fach, die hat ihre große Zeit etwa zwischen den späten 60ern und den frühen 90er Jahren gehabt. Da gibt es so etwas wie das große Vierteljahrhundert der frankophonen Anthropologie. Zwischen den späten 1960ern und den frühen 1990er Jahren kann man sagen, dass so etwas wie das goldene Zeitalter der französischen Anthropologie weltweit herrscht, in dem alle Welt die Franzosen liest. Auch die Amerikaner, auch die Engländer, auch die Skandinavier, auch die deutschsprachigen Technologinnen und Technologen. Insofern geht es hier in dieser Vorlesung mal darum, die Vorgeschichte der großen Denker aufzuarbeiten, die von Dürkheim über Marcel Moss bis hin zu Claude Lévi-Strauss reicht, und zu erklären, wieso die frankophone Anthropologie so eine bedeutende Rolle innerhalb der Geschichte unseres Faches hat. Die große Zeit dieser frankophonen Anthropologie ist aus heutiger Sicht teilweise vorüber. Weil die Ethnologen unter diesen frankophonen Forschern, die Ethnologen, die Sozial- und Kulturanthropologen, heute nicht mehr so einflussreich sind. Es ist heute eher die frankophonen Soziologen und Philosophen sind, die die internationale, also die deutschsprachige und auch die englischsprachige Ethnologie und Anthropologie prägen. Wir haben das aber mit der Geschichte unseres Faches zu tun, und da geht es darum, wenn Sie sich erinnern, die 2 Stränge zu rekonstruieren, die von Dürkheim weggeführt haben. Der eine, den haben wir jetzt fertig, bis in die Gegenwart rein, bis zu Mary Strathern und Morris Cook herauf. Den anderen haben wir immer wieder andiskutieren müssen, weil er zeitgleich mit dem ersten wichtig wurde und sich entwickelt hat. Dieser andere Strang führt von Emil Dürkheim über Marcel Moss eben herauf zu Claude Lévi-Strauss, der sich 93-jährig meines Wissens und immer bester Gesundheit freut. Der eine Grundgedanke, den ich am Ende einer nicht nur für Sie, sondern auch für mich abwesenden Stunde noch mitgeben möchte, also danke, dass Sie mich wachgehalten haben. Es gab in der Geschichte der Wiener Kultur- und Sozialanthropologie den Pater Koppers, ja, der hat Vorlesungen gehalten, während er gleichzeitig den Rosenkranz gedreht hat. Und seine Studenten haben mir berichtet, wie man dann ganz, ganz leise wurde in der Vorlesung und er hat immer langsamer den Rosenkranz gedreht und seine Vorlesung gehalten hat, während seiner eigenen Vorlesung eingestanden. Sie haben mich also heute trotz Heimweg aktiv und konstruktiv davon abgehalten. Dieser letzte Gedanke einer abwechslungsreichen Stunde also. Er sagt, Dürkheims Einfluss nach England hat etwas andere inhaltliche Akzente als Dürkheims Einfluss nach Frankreich in den frankophonen Raum. In Richtung England, in Richtung auf die Social Anthropology, ist vor allem jener Teil des Werks von Dürkheim wichtig und einflussreich, der nach der Integration, nach dem Zusammenhalt sozialer Systeme fragt. Was hält eine Gesellschaft zusammen? Was integriert sie trotz aller Gegensätzlichkeiten? Dürkheims Antwort darauf war die Geschichte mit der Arbeitsteilung. Und die wird dann in der britischen Tradition, wie wir gehört haben, verfeinert. Da gibt es unterschiedliche Systeme, die im Sinne der beiden Hauptformen von Arbeitsteilung in der Gesellschaft integrieren können, etwa das segmentäre System. In der französischen Anthropologie ist ein anderer Teil des Dürkheimschen Werkes einflussreich. In der französischen Anthropologie wird nicht so intensiv danach gefragt, was hält eine Gesellschaft jeweils konkret zusammen. Sondern da wird davon ausgegangen, dass in den, vor allem in den nicht-industriellen Gesellschaften es eben laut Dürkheim die Religion ist, die Gesellschaften integriert. Und da wird quer durch die nächsten Generationen, die uns in der nächsten Stunde eben auch näher beschäftigen werden, konkret danach gefragt, wie denken denn andere Kulturen so, dass diese Kulturen und Gesellschaften etwas Gemeinsames finden und zusammengehalten werden, nicht auseinanderfallen, integriert sind, gemeinsame Ideen folgen. Hier steht also weniger das soziale System im Vordergrund in der britischen Sozialanthropologie und vielmehr das Ideelle, das kosmologische, das ideologische System steht im Mittelpunkt des Interesses der anthropologischen Anthropologie. Für heute danke ich.